Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bernhard Krieger herzlich willkommen. So eine Etappe haben selbst langjährige Tour de France-Fans noch nicht erlebt. Erst Hitze, dann Schnee und Hagel. Die Tour de France verlangte den Radprofis auf der vorletzten Etappe vor der Zieleinfahrt am Sonntag in Paris wirklich alles ab. Die Klettertour über den 2770 Meter hohen Col de l'Isère, den höchsten überfahrenbaren Alpenpass, musste wegen der Wetterkapriolen sogar abgebrochen werden. Steffen Gahr.
Wasser war das Element der Etappe und das in jeglicher Form. Auf dem Weg vom Dach der Tour kam der Hagel und das heftig. Die Straße weiß, die Organisatoren in Aufregung, denn die Fahrer rasten auf die Stelle zu. Neuland auch für Lennart Kemner und Emanuel Buchmann.
Ja, also das ist mir noch nie passiert, dass das Rennen abgebrochen wurde und... Ja, so viel Hagel auf der Straße habe ich auch noch nie gesehen, muss ich sagen.
Nee, sowas habe ich noch nicht erlebt. Fühlt sich irgendwie falsch an, muss man sagen. Aber ich denke, die werden ihre Gründe gehabt haben mit dem Erdrutsch. Da kann man halt nicht viel machen, ne? Dann kann man halt nicht fahren.
Immer wieder zeigten die Kameras das Räumfahrzeug und seine hektischen Versuche, das Wasser in den Griff zu bekommen. Aber das Wasser stürzte die Straße herunter. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn hier die Fahrer mit 80 Stundenkilometern reingerast wären. Der Abbruch für Bora-Teamchef Ralf Denk richtig.
Ja, man hätte jetzt... Nicht fahren können. Ich bin ja schon einer, immer der tendenziell sagt, geht schon. Aber heute hätte man sagen müssen, es geht wirklich nicht.
30 Kilometer vor dem Ziel wurde das Rennen abgebrochen, um die Sportler zu schützen. Nach und nach sprach es sich bei den Fahrern herum.
Ich bin gerade sowieso neben dem sportlichen Leiterauto gefahren. Und da habe ich sogar den Funkspruch selber gehört und dachte mir dann, oh okay, dann wird es wohl heute nicht bis zum Ende gehen.
Also es kam schon überraschend, aber man hat dann gesehen, dass wir da standen und oder weitergefahren sind. Die Fernsehbilder auch. Es war einfach nicht möglich, da zu fahren. Also das war schon richtig.
Einen Etappensieger gab es nicht, aber einen neuen Mann im gelben Trikot. Denn entscheidend für die Wertung war die Zeit am Gipfel des Isère, dem Dach der Tour. Dort war Egan Bernal als Erster. Damit fährt der Kolumbianer jetzt in Gelb. Und Buchmann bleibt im Rennen ums Podium. 39 Sekunden liegt er zurück.
Ja, jetzt weit ist nicht mehr weg, aber... Wie gesagt, morgen nochmal alles geben und dann schauen wir, was am Ende dabei rauskommt.
Der Ravensburger rutschte in der Gesamtwertung auf den 5. Platz, denn Thibaut Pinot, der bislang 5. war, musste das Rennen verletzungsbedingt aufgeben. Tränen liefen dem Franzosen über die Wangen, als er ins Teamauto stieg. Fast so heftig wie der Hagelsturm. Wasser war eben das Element der Etappe.
Wegen zu erwartenden Gewitterschauern und Erdrutschen ist auch die 20. Etappe von Albertville nach Val Thorens betroffen. Am Samstag wird sie deutlich verkürzt. Statt 130 Kilometer müssen die Profis nur rund 60 Kilometer zurücklegen. Der gut 33 Kilometer lange Schlussanstieg nach Val Thorens bleibt aber im Programm. Von Frankreich nun nach Südkorea zur Schwimm-WM in Gwangju mit einem starken Marc Koch und gleich 3 Weltrekorden. Michael Augustin.
Marco Koch schwimmt so gut wie seit 5 Jahren nicht mehr, aber nicht gut genug, um eine Medaille über 200 Meter Brust zu holen. Der Weltmeister von 2015 wurde im Finale 5.
Wir sind auf dem richtigen Weg. Zweitschnellste Zeit überhaupt, die ich jemals hatte. Klar, die Leute vorne waren sauschnell, neuer Weltrekord. Aber wir standen auch schon 2015 zusammen und ich habe gesagt, man muss Weltrekord schwimmen, um zu gewinnen.
Am Ende hat ihm rund eine Sekunde zur Bronzemedaille gefehlt. Gold ging an Titelverteidiger Anton Schubkow. Der Russe knackte außerdem den erst gestern aufgestellten Weltrekord. Insgesamt geht der Tag in Gwangju mit 3 russischen WM-Titeln zu Ende und mit 3 Weltrekorden. Marius Kusch war live dabei, als Caleb Dressel im Halbfinale über 100 Meter Schmetterling die 10 Jahre alte Bestmarke von Superstar Michael Phelps unterboten hat. Kusch selbst wurde 5. und zog ins Finale ein. Die deutsche 4x200 Meter Freistilstaffel der Männer belegte Rang 8.
Michael Augustin berichtet aus Südkorea. Wenn es überhaupt nicht mehr zusammenläuft, dann ist eine Scheidung das Beste. Das haben sich jetzt wohl auch der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev und sein Trainer Ivan Lendl gedacht. Beim Turnier am Hamburger Rotenbaum wurde Zverev von seinem Vater betreut und das mit Erfolg. Thomas Perlebach.
Mit einer Energieleistung hat sich Alexander Zverev in das Halbfinale gekämpft. Gegen den Serben Filip Krajinovic lag er schon mit 2:6 und 2:5 zurück, um dann doch noch dieses fast schon verlorene Match gewinnen zu können. Zwischenzeitlich schien es so, als ob ihn das Theater um seinen früheren Trainer Ivan Lendl, der von Amerika aus die Zusammenarbeit aufgekündigt hatte, zu sehr beschäftigen würde. Aber irgendwie kam er zurück in dieses Match und konnte den wirklich gut spielenden Filip Krajinovic tatsächlich noch bezwingen.
Ich habe das ganze Match versucht, was zu finden. Ich habe viel die Taktik gerne, habe ich auch oft versucht, andere Dinge zu machen. Und dann irgendwann ist es angefangen, irgendwie zu laufen. Und habe das Break noch rechtzeitig bekommen und glücklicherweise das Match gewonnen.
Im Halbfinale trifft er nun auf den Titelverteidiger, den Georgier Nikolaos Basilashvili. Überraschend ausgeschieden ist dagegen Topfavorit Dominic Thiem. Er unterlag dem Russen Andrei Rublev knapp und ein wenig unglücklich in 2 Tiebreak-Sätzen.
Russland hat nach jahrelangen Dopingvorwürfen einer eigenen Darstellung zufolge eine offizielle Einladung des IOC für die Sommerspiele 2020 in Tokio erhalten. Das russische Team dürfe demnach ohne Einschränkungen und unter eigener Flagge bei den Spielen antreten, teilte das russische Olympische Komitee mit. Der Ball, der rollt wieder, in der Fußball-Bundesliga zumindest in der zweiten. Da eröffneten der VfB Stuttgart und Hannover 96 die Saison. Die beiden Erstliga-Absteiger, die natürlich gleich wieder zurück ins Oberhaus wollen. Julia Metzner über das Topspiel zum Saisonauftakt.
Es war nicht hochklassig, aber es war spannend bis in die 95. Minute. Dann entbrannte ein Riesenjubel, denn der VfB Stuttgart ließ sich feiern von über 50.000 Zuschauern für den 2:1 Heimerfolg zum Saisonauftakt. Die Tore fielen alle in der ersten Hälfte. Mario Gomez nach einer halben Stunde mit dem 1:0 für Stuttgart. Daniel Didavi legte in der 36. Minute nach. Und dann kam der Unglücksmoment des Stuttgarter Debütanten Maxim Avuja, der per Eigentor noch vor der Pause das 2:1 erzielte. Nach der Pause waren die Höhepunkte zwei gelb-rote Karten. Eine für Avuja, den Stuttgarter, eine für Ostscholek, den Hannoveraner. 10 gegen 10 endete das Spiel auf dem Platz. 2:1 für den VfB Stuttgart.
Julia Metzner vom Auftakt der zweiten Liga. Nach dem Rücktritt von Reinhard Grindel sucht der DFB einen neuen Präsidenten. Noch ist die Nachfolge nicht entschieden, aber immerhin eine Kandidatenliste, die gibt es schon. Das berichtete Interimsverbandsboss Rainer Koch anlässlich der DFB-Präsidiumssitzung in Frankfurt. Peter Sänger.
Bis zum 21. August wollen sich DFB und DFL auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin fürs Präsidentenamt geeinigt haben. Das künftige Aufgabengebiet wird kleiner werden, damit der neue Chef nicht zwischen den vielfältigen Interessen im deutschen Fußball zerrieben wird, wie die Vorgänger 20er, Niersbach und Grindel. Kollektive Führung statt Alleinherrschaft ist angesagt. Bleiben werden vor allem die ideellen Aufgabenbereiche. Die wirtschaftlichen Ausgaben sollen in die DFB GmbH ausgelagert werden. Der DFB e.V. wird vom operativen Geschäft der DFB GmbH strikt getrennt. Dem Präsidenten wird aber die Möglichkeit eingeräumt, in der DFB GmbH Aufsichtsratsvorsitzender zu werden. Des Weiteren wird künftig vermehrt auf hauptamtliche Kräfte gesetzt. Auch das Schiedsrichterwesen wird neu geordnet. Der DFB ist künftig für die Amateure zuständig. Für die Profis soll es ein hauptamtliches Management geben.
RB Leipzig hat ein Testspiel gegen den französischen Pokalsieger Stade Rennes mit 2:0 gewonnen. Der 1. FC Köln schlug den italienischen Erstligisten FC Bologna mit 3:1. Und der FC Augsburg hat gegen den spanischen Erstligisten FC Villarreal mit 2:6 verloren. Aktuell brummt der Transfermarkt. Das heißt Hochsaison für Spielerberater, denn ohne sie geht kaum etwas im Transfergeschäft. Doch kaum jemand steht im Profifußball so in Verruf wie sie. Geldgierig und unseriös seien sie, heißt es immer wieder. Samstagabend greift die ARD Sportschau das Thema nun auf. Henrik Maaßen tut dies für uns schon jetzt.
Borussia Dortmund hat in der vorvergangenen Saison 41 Millionen Euro nur für Beraterhonorare ausgegeben. Das ist mehr als die gesamten Personalkosten vom FC Augsburg oder dem SC Freiburg. Der ehemalige Sportvorstand von Schalke 04, Christian Heidel, erklärt in Sportschau Thema die hohen Kosten mit Sonderzahlungen, die meisten Berater heute verlangen würden.
Ein Berater bekommt einen Spieler, hat ihn seit 3 Monaten. Das behaupte ich mal, er hat für die Karriere dieses Spielers noch fast nichts getan. Und jetzt reden wir unter Umständen über Millionensummen, die er dafür kassiert. Das ist einer der Punkte, wo ich sage, warum?
Der Spielerberater Stefan Bax, der unter anderem die Torhüter Alexander Nübel und Ralf Fährmann unter Vertrag hat, räumt ein.
In unserer Branche wird es relativ leicht gemacht, an viel Geld zu kommen. Das heißt, man braucht tatsächlich eine gewisse Charakterfestigkeit und eine Transparenz.
Doch die fehle oft, auch weil es kaum Regeln für das Beratergeschäft gäbe. Eine Eignungsprüfung wurde vor Jahren abgeschafft. Auch deshalb ist der Markt mit Beratern überschwemmt. Zudem hätten sich die hohen Sonderzahlungen bei Transfers von vertragslosen Spielern etabliert. Lebten Berater vor Jahren noch von rund 10% Provision des Spielergehalts, verdienen sie heute oftmals an der Vermittlung am meisten. Ulf Baranowski von der Spielergewerkschaft VDV kritisiert das als Interessenskonflikt. Denn meistens bezahlten die Vereine die Berater bei Transfers. Diese würden bei der Verhandlung dann aber vor allem die eigenen und die finanziellen Interessen der Spieler vertreten.
Eine Empfehlung, die wir den Spielern häufig geben, ist darüber nachzudenken, den Spielervermittler selber zu bezahlen. Und das sagen wir auch den Clubs. Dann habt ihr Leute, die für euch arbeiten und das auch transparent tun.
Das war Henrik Maaßen und das war's vom Sport mit Bernhard Krieger. Einen schönen Abend noch.